Diese Folge wird präsentiert von Sena, die Revolution in der Motorradkommunikation mit Bluetooth-Technologie.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, man kann es sich heutzutage nur schwer vorstellen, aber Mitte der 90er war KTM im Motorradkatalog ein kleiner Hersteller unter vielen. Zwischen Kawasaki und Kymco tauchen 1996 gerade mal drei Modelle auf. Die 400er und 620er LC4 Enduros und eine Duke 620E. Heute sieht das freilich ganz anders aus und in manchen Jahren stand KTM in der deutschen Zulassungsstatistik schon auf Platz 2. Und weltweit, da schaut es so besser aus. Ein wichtiger Meilenstein für diesen Erfolg war die erste KTM für die Straße. Ein 15.000 D-Mark teurer Einzylinder, den zum Marktstart 1994 viele noch gar nicht so richtig einsortieren konnten. Wir sprechen heute aber nicht nur über die Duke und ihre Nachfolgemodelle, sondern auch über ihr Erbe. Die späteren Super Dukes mit V2 und Dukes mit Rhein-Twin. Und wie das alles schaffen, weiß ich noch nicht, aber ich freue mich schon sehr drauf auf das Gespräch, was auch an den heutigen Gästen liegt, nämlich dem Erfinder der Duke, Wolfgang Felber. Hallo Wolfgang.
Ja, guten Morgen, servus Ferdi.
Und mein ehemaliger und langjähriger Testkollege Peter Mayer. Hallo Peter.
Servus miteinander, ja.
Genau, Wolfgang, ich habe jetzt als Erfinder der Duke angekündigt. Kann man das überhaupt so sagen? Oder ist das genau richtig?
Ich würde das anders sagen, weil wenn du da ein bisschen zurückblickst ins Dunkle der Vergangenheit, ist ja schon sehr lang her, dann war das damals so, da hole ich jetzt ein bisschen aus. Ich war, wie ich bei KTM 1982 begonnen habe, der einzige Roadrace-Affine in der Entwicklungsabteilung. Alle anderen waren beim MSC Matic Hufen Geländesportclub organisiert und waren Geländefahrer und von dem her war ich Exot. Und ich war auch damals schon zu alt, um zu lernen. So, nachdem ich dann mit meiner aktiven Rennsportkarriere aufgehört habe 1990 wegen der üblichen Sachen, Familiengründung und endlich ernsthafter, seriöser Mensch werden, habe ich dann natürlich danach gesucht, noch ein Motorrad für mich und ist natürlich nur KTM in Frage gekommen und ein bisschen um ein Anbasteln war ja auch meins und deswegen habe ich mir dann so gebrauchte 550er LC4 war es, ja, 550er gegriffen, gekauft und habe immer so dieses Guy Dantor Rennen bewundert, so in Paris, wo die Größen vom Straßenrennsport auf die Größen vom Offroad-Rennsport getroffen sind, einmal im Jahr. Und da ist natürlich total spektakulärer Motorsport rausgekommen mit Driften und alles Mögliche. Und ich mir gedacht, ich baue mir jetzt ein Moped, ich baue mir jetzt mein 550er LC4 um. Gesagt, getan, irgendwo solche Felgen bestellt, Speichen bestellt, angefangen, Bremsen gemacht und so weiter. Und ich bin dann mit dem Moped, wie es dann fertig war, sehr oft in die Arbeit gefahren und ist bei uns am Parkplatz vor der Entwicklungsabteilung gestanden. Und eines Tages ist dann unser damaliger Obervertriebsmanager Karl Manche, der hat das gesehen und hat dann gefragt, wer fährt denn das Motorrad? Aha, am Felber. Und da sind wir dann so rundum gestanden und der Toni Stückelmeier, wo glaube ich war an dem Tag auch da und der Toni war immer einer mit einem weiten Blick und der hat irgendwie schon damals immer sich Gedanken gemacht, wie kann man den KTM ausbauen, wie kann man die Produktpalette erweitern und das war dann immer so ein Ansatz, so irgendwas in der Art zu machen, weil wir haben nicht viel gehabt, wir haben einfach nur unsere vorhandenen Mopeds gehabt und dann aus diesen irgendwelche Derivate zu schaffen, das war realistisch. Irgendwas komplett Neues zu entwickeln, war zu der Zeit nicht realistisch, weder von den Budgets noch von der Manpower her. So, und dann ist auch bald unser damaliger Designer, Jungdesigner damals, Gerald Kiesk, ein Spiel gekommen, der damals in Salzburg so ein Vier-Mann-Startup-Designbüro betrieben hat und der eigentlich auch mit den Hufen gescharrt hat, mal irgendwas Abgefahrenes zu machen. Und so ist dann diese Explosive, dieses Gemenge an Leuten zusammengekommen, die dann das ganze Projekt angegangen ist. Wir haben eigentlich am Anfang gar nicht gewusst, was wir machen. Wir wollten eigentlich nur irgendwie ein in Österreich sagt man, ein geil ausschauendes Bike bauen, total reduziert mit den Mitteln, die wir haben, das was vordynamisch total gut funktioniert. Und ja, aus diesem Ansatz ist dann die erste Duke entstanden.
Aber das heißt auch, also, weil das ist ja was man bis heute eben immer liest in diesen ganzen Jubiläumsgeschichten, weil es ja damals wirtschaftlich, Peter, vielleicht kannst du dazu was sagen. Ich meine, 92 war das, wo es jetzt wirtschaftlich um KTM nicht so gut stand. Das heißt, es war jetzt weniger was von was man sich gedacht hat, man muss jetzt was entwickeln, sondern es kam eher so von euch raus, von unten raus.
Das ja, da die Situation, die wirtschaftliche Situation von KTM war ja damals alles andere als gut. Im Dezember 1991 musste KTM ja Konkurs anmelden und der heutige Firmenbesitzer, der Pierer Mobility AG, der Stefan Pierer, hat die Firma dortmals übernommen. Und soweit ich mich erinnern kann, war die damalige Jahresproduktion 6.000 Motorräder. Und das ist natürlich keine Basis, um einen Motorradhersteller zukunftsfähig zu machen. Und ich habe den Eindruck, dass die Entwicklung der Duke so ein bisschen aus der Not herausgeboren wurde, wie es der Wolfgang eben schon angesprochen hat. Man musste das Produktportfolio erweitern, allerdings ohne großen Aufwand, ohne großen finanziellen Aufwand. Das heißt, mit bestehenden Motoren, mit bestehenden Fahrwerken musste man ein neues Motorrad erschaffen. Und das ist dem Wolfgang ja offensichtlich gelungen mit der Duke 1.
Ja, ich würde da Jein dazu sagen, weil, okay, KTM war nach diesem Konkurs der vorherigen Eigentümer und nach der Übernahme vom Stefan Bierer einfach ein ganz kleine Quetschen, wie wir in Österreich sagen. Und wir haben da unser Süppelchen gekocht, Motocross-Motorräder, Geländesport-Motorräder, bla bla bla. Wir hätten schon ohne diesen Ausfallschritt im Straßensegment auch weiter existieren können, wären wahrscheinlich dann heute irgendwo auf einem Level stehen geblieben, wo heute so kleinere Hersteller wie, also Beta zum Beispiel als Beispiel sind. Wir haben da schon, das war schon ein anderer Mindset. Also wir wollten einfach irgendwie frech sein und irgendwas für uns selber bauen und irgendwie aufzeigen. Und es steckt der Schuss Aggressivität in dieser ersten Duke drin, diese orange Farbgebung und dieses radikale Design und überhaupt der extrem verrückte Ansatz, um 15.000 D-Mark, glaube ich, habt ihr damals gekostet, ein Einzylindermotorrad zu bauen. Ich habe mich immer gefragt, wie wir da in der Entwicklung waren, wer sollte das eigentlich kaufen? Weil das war ja teurer als so ein Vierzylinder CBR 600 und das war ja ein richtig lässiges Motorradl. Ja. Und war aber dann total überrascht, weil es hat offensichtlich viele Freaks gegeben, die sich auch mit diesem Mindset identifiziert haben, irgendwas Verrücktes fahren zu wollen. Und so hat das funktioniert. Es war die Duke wahrscheinlich, die war ja auf 500 Stück limitiert, dieses erste Modelljahr, die waren ja alle limitiert und auch nummeriert. Und ich bin davon ausgegangen, dass es eine einmalige Aktion ist und dann geht es nicht weiter und dann machen wir wieder unser übliches Geschäft. Aber wenigstens haben wir mal irgendwas abgefahren, gebaut. Und die Duke war sicherlich kein Ergebnisbringer. Das haben wir uns einfach geleistet damals.
Das liest man ja auch häufiger, wenn man so eintaucht ein bisschen in diese ganze Duke-Geschichte und wenn ich dich jetzt da sitzen habe, inwiefern hat denn der Supermoto-Trend, der damals schon, der so, ich glaube, in den späten 80ern, 90ern, Anfang 90er schon angefangen hat, hat euch das auch beeinflusst oder ging es wirklich nur darum, einfach ein Straßenmotorrad zu bauen? Oder war das schon auch so in Richtung Supermoto gedacht?
Ja, mein Ansatz von diesem Urprototypen, der ja noch kein Duke war, sondern das privat umgebaute Motorrad, war eigentlich ein Supermoto-Racebike mit Licht. Und als Trend haben wir das damals noch nicht erkannt. Es waren einfach geile Bikes und wir haben unsere Bikes damals als Basis haben sich hervorragend geeignet. Leicht, super leichte Motoren, Power, für einen Einzylinder sehr viel Power, das hat sich einfach sehr geeignet, aber als Trend haben wir das eigentlich noch nicht erkannt und die erste Duke, die Duke 1, ist ja eigentlich nicht wirklich ein Supermotorbike gewesen, das war ja schon eigentlich näher an der Straße dran, wir haben dann Federwege reduziert, wir haben dann die Optik ganz anders hingetrimmt, das war schon komplett was Eigenständiges. Das hat eigentlich keinem Trend gefolgt, sondern hat eigentlich irgendwie einen neuen, zumindest einen KTM-internen Trend geschaffen, würde ich sagen.
Aber ihr hattet, können wir das vielleicht auch noch erzählen, ihr hattet doch eine relativ knappe Entwicklungszeit, meine ich, oder?
Ja, die waren bei KTM zu der Zeit immer sehr knapp. Das kann man gar nicht mehr vergleichen. Und ich habe neulich mal nachgedacht, wer da alle dabei war. Und das war im Prinzip bei KTM eine Kerntruppen von 5 bis 6 Mann, die Duke 1 entwickelt haben. Also total im Vergleich zu heute, total nur ein paar Personen, total reduziert. Und auch beim Kiska, glaube ich, war es, da war genau einer abgestellt, dass er die Styling-Sachen für die Duke 1 macht. Die Entwicklungszeit war, müssen Sie jetzt in die Annalen nachschauen, aber sicher nicht länger als ein Jahr.
Ja gut, das war wahrscheinlich auch dann ein schneller Austausch und schnelle Entscheidungen dann mit so einem kleinen Entwicklungsteam.
Ja, es hat auch damals nicht so wie heute so diese Entwicklungsstadien gegeben, wo man dann schon Vorserien-Bikes hat, die schon in die Dauertests laufen und totale Erprobung und dann Vorserienproduktion, bla bla bla. Wir haben da, glaube ich, ein oder zwei Entwicklungsbikes gehabt und die haben sich ständig verändert und fertig war das Bike erst an dem Tag, wo es in Serie gegangen ist.
Ja, das wollte ich gerade fragen, weil ich habe vor 5 Jahren zum 25-jährigen Jubiläum hat der Peter ja noch eine richtig schöne Geschichte gemacht über alle Einzylinder-Dukes und da stand ja auch drin, dass der Prototyp erst in der Nacht vor der Messeeröffnung fertig wurde. Das.
Ja.
Ja, also da kann man sich vorstellen.
Das ist eine ganz eigene Geschichte, aber jetzt ist nur mal kurz, so wie ich es in meiner Erinnerung habe. Es ist ja immer dann zur Eichmann nach Mailand von Matikhofen aus so ein LKW gefahren, der die ganzen Ausstellungsbikes mitgehabt hat. Und die sind schon da und dahergekommen, wann sagt's nicht mit der blöden Duke endlich fertig und wird sie nur fertig und wir müssen jetzt dann fahren und hin und her und dann haben sie gesehen, wie gesagt, nein, jetzt müssen wir fahren. Und wir waren aber noch nicht fertig. Wir haben dann noch, der Lastwagen ist schon nach Mailand unterwegs gewesen, also das war 2 Tage vor Messebeginn und wir haben noch weitergearbeitet und da und Tag und Nacht und hin und her und irgendwann, wann war es denn dann fertig? Irgendwann einmal, glaube ich, um 9, 10 Uhr auf die Nacht, am Tag vor der Messeeröffnung. Und jetzt war dann, was tue ich jetzt? Dann habe ich mein 123er Benz genommen, der hat eine Einkupplung gehabt und draußen vor der Entwicklungswerkstatt ist zufällig so ein geschlossener Anhänger gestanden, der hat einen Heinz Kinnegartner gehört, den habe ich angehängt und das Moped hinten rein und bin losgefahren und dann war nur so, da war nur so ein erster Schneefall, so ein Schneetreiben über dem Brenner und so keine Winterreifen drauf und aber irgendwie bin ich runtergekommen, so, ich glaube, eine Stunde vor Messeröffnung. Der Hubert Baum hat schon gewartet. Hat außergerissen das Bike und ist davon und hat es eigentlich schon mit die Halle und am Ständer auf und irgendwie eine Viertelstunde vor Messeöffnung war das dann, da ist das dann an dem Platz gestanden, wo es stehen hätte sollen.
Ja, super. Und wie war dann so die Resonanz damals auf der Messe? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ich weiß schon, dass ich habe nicht Englisch gesprochen, nicht Italienisch gesprochen, aber ich habe gemerkt, dass da extreme Trauben von Leuten immer um unseren Stand und speziell um diese Duke steht. Und dann habe ich schon gemerkt, dass wir irgendwas richtig gemacht haben, dass da irgendwas passiert, dass da irgendwas abgeht. Der Toni Stöckelmeier hat dann, glaube ich, später am Tag einmal gesagt, ja, das Moped kommt. Absolut gut an und es gibt schon Bestellungen und so weiter. An genaueres kann ich nicht erinnern, aber es hat eingeschlagen. Ja.
Also das ist für mich natürlich auch schwer jetzt so in der Retrospektive, aber man hat schon das Gefühl, so im wenn man sich die Motorräder anschaut, sowas gab es halt damals einfach nicht. Also das gab jede Menge Einzylinder, richtig. Aber nicht so ein vergleichsweise radikales. Also
Richtig, und wir haben auch konkurrenzieren müssen gegen zum Beispiel so Kunden, die andere Motorräder normal kaufen. Und es war dann schon für einen Kunden eine Entscheidung, dass er jetzt 15.000 Mark für so einen vibrierenden, rabauzigen Einzylinder ausgibt, statt irgendein gescheites Motorradl.
Und noch nicht einmal E-Starter dabei.
Ja, genau. Weil das war das Nächste, dass wir kicken müssen.
Ja,
Nein, es war schon, von dem her, glaube ich, hat die Duke 1 einen extremen Sex gehabt.
Ja. Ich wollte jetzt gerne noch ein paar technische Eckdaten in den Raum schmeißen, aber bevor wir das machen, soll man nochmal auf die Namensfindung eingeben, weil das ja bis heute eigentlich mit Herzog übersetzt wird, was ja auch nicht falsch ist, aber in dem Fall der Duke halt dann schon. Wie kamst du zu dem Namen?
Ja, ich weiß, da haben wir umeinander entwickelt, vor lauter, die Zeit geht vorbei und irgendwie hat das Kind noch keinen Namen gehabt. Und irgendwann einmal war der Punkt, wo ich gewusst habe, wir müssen jetzt die Kurs bestellen. Und der Kiska muss was entwerfen. Und dann habe ich mal einem Abend zur Liste zusammengeschrieben mit Namen, die mir eingefallen sind. Und einer davon hat sich auf den Geoff Duke bezogen, der ja damals in die 50er, glaube ich, 40er, 50er da in der Weltmeisterschaft auf Einzel, ich glaube Nortons waren es, Nortons oder AGS, auf jeden Fall. Der Name war irgendwie verknüpft und dann ist ein Duke drauf gestanden. Da waren andere Namen auch. Mein Favorit war Quasar, also Quasar, so irgendwas, so, so ein Ministern, der im All umeinander flitzt. Und irgendwo bin ich dann am Abend, damals hat man bei KTM ja lang gearbeitet, da sind die Lichter lang nicht ausgegangen. Da war so eine richtige Aufbruchstimmung und es waren auch wenig Leute und jeder hat alles machen müssen. Bin raufmarschiert und habe wieder den Karl Manche getroffen auf der Stiege, rauf in den ersten Stock und habe ihm die Listen gezeigt und der ist da kurz drüber geflogen und hat dann Duke, das ist, das nehmen wir. Mir hat das gar nicht so gefallen, aber okay, Hauptsache wir haben irgendwas und Hauptsache ich kann am nächsten Tag einen Kisker sagen, mache ein paar Aufkleber, wo Duke, design ein paar Aufkleber für Duke, so ähnlich glaube ich war das.
Super.
Es ist damals auch viel aus dem Bauch ausgemacht worden bei KTM, was vielleicht eh in der Zeit gut war, weil es einfach ja alles spontan war, alles aus dem Bauch oder vieles aus dem Bauch. Das merkt man die Motorräder, glaube ich, bis heute an, die aus dieser Zeit stammen.
Werbung.
Aufgepasst, Motorradfans. Steigert euer Fahrerlebnis mit Sena, dem Pionier der Bluetooth-Kommunikation. Stellt euch kristallklaren Sound für Musik, Anrufe und Navi-Ansagen vor. All das, während ihr mühelos mit euren Mitfahrern in Verbindung bleibt. Die hochmodernen Kommunikationssysteme von Sena bieten unübertroffene Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob ihr auf einem aufregenden Abenteuer oder auf dem täglichen Weg zur Arbeit seid. Mit Sena seid ihr smarter, sicherer und rundum vernetzt unterwegs. Entdeckt die Zukunft der Motorradkommunikation auf sena.com. Ride connected, ride Sena.
Was mich interessieren würde, Wolfgang, wie seid ihr denn eigentlich auf die Idee gekommen, die Duke in Orange zu hüllen, weil Orange ist ja bis heute die bestimmende Farbe bei KTM, man sieht es bis zu den MotoGP-Motorrädern, aber das ist ja schon eine sehr gewagte Farbe für ein Motorrad.
Da müsste man eher den Gerald Kisker befragen, weil der war da mehr im Spiel, aber als von der Seite aus habe ich das als Techniker natürlich beobachtet und das war damals so, ja, nach dem Konkurs, Pira über Nummer losgelegt, Kiska im Spiel, ja, wir haben gemerkt, das wird Lauffahrt. Also so, wie man in Österreich sagt, das hat Potenzial, die ganze Geschichte. Nicht nur Duke, sondern KTM. Und dann haben wir gesagt, jetzt brauchen wir aber irgendwie eine neue Identität. Und was die Farbe betrifft, da kann ich mich erinnern, war da ein Meeting, war ich dabei oder nicht. Auf jeden Fall hat es dann geheißen, ja, welche Farben sind frei, wir wollen auf keinen Fall irgendwem kopieren, wir wollen eigenständig sein. Und dann war Rot von Honda besetzt und Gelb von Suzuki und Blau von Yamaha und Grün von Kawasaki ist nicht viel überblieben. Weiß wollte man nicht, weil Weiß war KTM vorher, die Jahrzehnte vorher. Und dann ist irgendeiner auf die Idee gekommen, auf Orange. Und ja, das hat dann alle, das passt. Also damals waren wir ja komplett auf dem Provokationstrip unterwegs und Polarisierungstrip. Und okay, na, dann machen wir halt Orange. Das war ja auch, ob das jetzt funktioniert oder nicht, das hat eigentlich da damals, die Leute, die da am Tisch waren, die waren einfach, sage ich mal, ich würde nicht sagen Gambler, aber das hat, die haben alle diesen Mindset gehabt, riskieren wir was, probieren wir was. Und da ist dann Orange draus geworden.
Ja.
Und bis heute ist das die Identität einer KTM, also was die Farbe betrifft. Ja. Wenn es der orange Spike ist, ist es meistens eine KTM.
Ja, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber nur damit wir es einmal komplett haben. Das ist ein 50 PS starker LC4 mit 609 Kubik gewesen, mit 17 Zoll Rädern, 160 mm Federweg vor und 170 mm hinten. Und das ist auch ganz entscheidend, denke ich, 153 Kilogramm vollgetankt. Und auch so der Rahmen, ja, kam ja auch von den LC4. Also man spürt es auch, wenn man drauf sitzt. Das ist schon noch so Enduro-mäßig einfach alles, die Ergonomie.
Ja, ja.
Peter, du warst damals, wenn ich mich richtig erinnere, schon beim Motorrad. Wie war denn dein erster Eindruck und bist du die erste Duke auch mal gefahren schon?
Ich erinnere mich auch sehr gut, als die EIGMA im Jahr 1994 stattfand oder im Jahr 1993 war es ja, als die Duke vorgestellt wurde. Das hat innerhalb der Redaktion große Wellen geschlagen. Also man kannte KTM nur als Offroad-Hersteller, hatte innerhalb von Motorrad entsprechend nicht die Bedeutung, diese Marke. Und mit dieser Duke hat sich das komplett gewandelt. Auf einmal sind auch die Kollegen, die Road Race affin waren und überhaupt an Straßenmotorrädern damit beschäftigt haben, die waren auf einmal interessiert an der Marke KTM. Und die Diskussionen innerhalb der Redaktion, die waren auch sehr kontrovers. Also man wusste jetzt nicht gerade genau, in welche Richtung steuert KTM. Aber auf jeden Fall hat das Motorrad eine große Aufmerksamkeit erzeugt. Und wenn man das vergleichen mag, wir erinnern uns alle, als bei BMW die S1000 RR kam, hat man auch große Augen gemacht, was BMW bringt jetzt einen Sportmotorrad, einen Supersportler. Und das war das Modell, das letztendlich das Image von BMW komplett gedreht hat. Und ich bin der Meinung, dass die Duke 1 auch das Image von KTM komplett gedreht hat, in eine ganz andere Richtung gesteuert hat, von dem KTM bis heute noch profitiert.
Ja, so wirkt es auf jeden Fall in der Rückschau. Aber Wolfgang, du hast gesagt, das war eigentlich gar nicht so geplant. Aber jetzt gab es ja dann von der ersten Duke, gab es ja erst die First Edition, die Second Edition und so weiter. Also jedes Jahr gab es dann eine neue Farbe. 96 kam dann auch der E-Starter für die mit dem Kickstarter irgendwie so ihre Probleme hatten. Also sie hat sich ja scheinbar dann doch, ist dann schon angenommen worden vom Markt, oder?
Ja, überraschenderweise war das dann nicht eine einmalige Aktion, sondern es hat genug Verrückte gegeben, die sich das Motorrad gekauft haben, und dann hat es eine zweite und eine dritte, und glaube ich dann von der Duke 1, glaube ich, hat es 4 oder 5 Modelljahre gegeben. 94, 95, 96, 97.
Also 99 kam dann die 96. Duke 2.
Ja, die Duke 2, ja. Und okay, die Philosophie war eigentlich die gleiche, nur einfach das Motorrad weiter zu verbessern und immer neue Optik zu verpassen. Also die hat dann mehr Power gehabt. Was das Styling betrifft, ist für mich die Duke 2 vielleicht der beste KTM- oder Kiska-Entwurf ever, weil diese Motorräder sieht man heutzutage noch häufig fahren, auch von vielen Junge sitzen da drauf, die Gebrauch gekauft haben und so weiter und in Schuss halten, und alle sind sehr gepflegt. Es gibt da keine, ja, es sind alle sehr gepflegt, und ich würde sagen, das Motorrad, so wie es ist, könnte man heute noch in den Showroom vor einem Händler stehen, und ist ein Youngtimer, aber es würde nicht auffallen, dass der Youngtimer ist. Das ist so frisch, das Design, das ist unglaublich. Und das war die erste kantige KTM, die eigentlich die Designrichtung bis heute vorgegeben hat.
Ja. Also ich habe auch eine Duke 1 von 96, also die gelb-schwarze mit E-Starter eben. Und ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn ich die sehe, ich finde, die ist im Vergleich zu vielen Sachen aus den 90ern, die ist echt gut gealtert. Ich meine, das ist sehr subjektiv. Ja, die Duke 2 ist, finde ich, recht ähnlich. Ich meine, klar, die hat jetzt die Scheinwerfer übereinander, sie hat den Doppelauspuff, aber ich finde, die sind beide recht, recht ähnlich noch vom Design her so.
Ja.
Wenn ich da kurz eingrätschen darf, wir sprechen jetzt viel über das Design der Dukes. Ich hatte die Freude, sämtliche Duke-Modelle auch fahren zu dürfen. Und wenn ich da an die Duke 1 zurückdenke in dieser Zeit, wir haben schon erwähnt, 153 Kilogramm voll getankt. Das war ein ganz anderes Fahrerlebnis, wie man das von den damaligen Einzylinder-Motorrädern kannte. Das war ein Motorrad, das hatte Pep, das hatte Feuer. Das war schon wirklich so ein rasendes Spielmobil. Und das hat trotz seines hohen Preises speziell die jungen Leute angesprochen. Und ich kann mich noch gut erinnern, trotz im ersten Modell gab es ja noch keinen Elektrostarter. Das heißt, man musste das Motorrad mühsam mit dem Kickstarter anreden. Und mühsam meine ich wirklich im Wortsinne. Also die Startfreude war nicht besonders ausgeprägt. Aber wenn es dann mal lief, das Motorrad mit dem LC4-Motor, dann war das wirklich ein Spaßmobil, das eigentlich kaum eine Parallele hatte in der restlichen Motorradwelt. Und ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Baustein des Erfolgs für die Duke-Baureihe, dass dieses erste Modell eben so in so eine Nische aufmachte, die bislang komplett leer gewesen war.
Mit dem Begriff Spaßmobil, glaube ich, Peter, hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Das war eigentlich genau das, was wir damals für uns selber bauen wollten. Wir haben da um Attikofen um unsere kurvigen Straßen da Richtung Ried um und dann in Salz kommen wir gut rein. Und damals waren ja noch die Zeiten, wo es noch nicht so viel Radarkasteln gegeben hat. Und da war das einfach so, auf der Geraden oder auf der Autobahn fahren war natürlich Horror. Aber sobald es irgendwie kurvig geworden ist, hast du wirklich jeden vernichtet. Also
ja, das kann ich nur bestätigen.
Mit den 153 Kilometern im Vorverhalten.
Das kann ich nur bestätigen. Richtig, das war da wirklich ein Spaßmobil vor dem Herrn. Und es hat natürlich auch in den Zeitgeist gepasst. Wolfgang, du hast schon erwähnt, du hast deine Supermoto-Begeisterung von dem Gidon d'Or, das war ein Supermoto-Rennen in Paris auf dem Circuit Carol. Und da wurden die Größen der damaligen Rennsportwelt eingeladen, die besten Motocrosser, dann Eddie Lawson, Wayne Rainey, alle fuhren dort. Und das Rennen hat eine unheimliche Breitenwirkung und hat die Begeisterung für Supermoto oder Supermotare, wie es die Franzosen damals noch genannt haben, erzeugt. Und von der sind auch wir bei Motorrad begeistert geworden. Wir haben damals die deutsche Meisterschaft, die deutsche Supermotormeisterschaft initiiert. 1991 hatten wir unser erstes Testrennen. 1993 gab es dann die erste Meisterschaft. Und da hat, obwohl die Duke eigentlich ein Straßenmotorrad war, aber die hat halt genau in dieses Begeisterungsmoment reingepasst. Alle wollten solche Spaßmobile, 17 Zoll vorne und hinten, Offroad-mäßige Sitzposition. Und eben dieses geringe Gewicht. Und das hat einfach in den Zeitgeist gepasst, das Motorrad. Und das war viele Jahre später auch noch so.
Ja, Peter, Stichwort Zeitgeist. Mit der Duke 3 hat sich das ja ein bisschen geändert. Die kam ja 2008, hatte dann noch mehr Leistung, 65 PS, hatte dann diesen Unterflurauspuff, Gitterrohrrahmen, aber auch nur noch 140 mm Federweg. Also war man da dann eigentlich endgültig so eher Richtung Naked Bike unterwegs? Also hat man sich da schon eher von der Enduro-Vergangenheit, also was jetzt Rahmen und sowas angeht, irgendwie getrennt?
Ich glaube, KTM hat erkannt, dass eine Nische zwar recht und schön ist und eine Nische auch zur Imagebildung taugt, aber wenn man ein Motorrad massenkompatibel machen muss und will, um vernünftige Verkaufszahlen zu erreichen, dann muss man eben das Konzept ein bisschen breiter anlegen und das hat meiner Meinung nach die Duke 3 geleistet. Sie hatte von 625 auf 654 Kubik den Hubraum erweitert, hatte 65 PS. Unsere Motorrad-Testmaschine hatte sogar auf dem Prüfstand 70 PS gedrückt, hatte Einspritzungen vor allem, hatte einen ganz neuen Rahmen, den Gitterrohrrahmen, hatte einen Unterflurauspuff, eine seitlich offene Schwinge, kürzere Federwege. Also das heißt, das Motorrad ist praktisch neu erfunden worden von der Duke 2 zur Duke 3. Und ich hatte die Freude, auch bei der Präsentation dabei zu sein und später einige Tests darüber zu schreiben. Und aus meiner Sicht ist die Duke 3 der größte Sprung in der Modellhistorie der Duke gewesen, und zwar zum Positiven. Also das Motorrad war immer noch flippig, das Motorrad war immer noch leicht, das Motorrad war immer noch kräftig, wir sprachen darüber gerade, 65 PS, und hatte aber doch eben eine geringere Sitzhöhe. Es ist, mit Einspritzung und Elektrostarter sowieso war die Motorlaufkultur wirklich gelungen. Und das Motorrad war einfach kompletter. Es war ein bisschen weicher gespült, wenn man es negativ ausdrücken möchte. Aber es hatte durch dieses Potenzial, das in dem Motorrad steckte, also mit wenig Gewicht und einem starken Motor, immer noch diesen enormen Spaßfaktor. Und aus meiner Sicht, wie gesagt, ist die Duke 3 der größte Schritt in der Modellhistorie gewesen.
Ja, da pflichte ich bei, Peter. So ähnlich hätte ich das auch beschrieben. Und ich würde einmal sagen, was damals dann den Status der Firma KTM als Motorhersteller betroffen hat, war es ja so, dass 92, 93, 94, das waren diese ersten Jahre nach diesem Konkurs und Übernahme durch den Stefan Bierer, da waren wir eigentlich die Gallier, die gegen die Römer kämpft haben in der Motorradwelt, und die Römer waren der Rest der Motorradwelt, also die großen Hersteller. Und unser Zaubertrank war die Duke 1. Und irgendwann ist aber die Firma gewachsen. Und da haben wir natürlich auch unsere Produkte ein bisschen anders ausrichten müssen. Ohne aber diese Schärfe und diese Kompromisslosigkeit und diese Identität aufzugeben. Und das ist, glaube ich, mit der Duke 3 sehr gut gelungen. Das war eigentlich die erste, wo ich dann nicht mehr involviert war. Die hat dann, ich glaube, der Projektleiter war der Robert Brillinger, der leider schon verstorben ist. Und das war dann schon ein erster Ansatz, wo KTM hin will. Also wo, da ist uns schon klar geworden, was wir da jetzt für Tür aufgemacht haben mit Duke 1 und Duke 2. Und das war dann schon die erste, immer nur Einzylinder. Und, aber das war dann schon, dann waren wir schon in Richtung, mehr in Richtung Straßen unterwegs und die Evolution die weitere Evolution ist ja dann nur extremer geworden, Richtung
Straßen. Ja, da gibt's ja auch ab 2005, da kommen wir auch gleich noch drauf, gab's ja dann auch dieses Parallelangebot mit den Super Dukes auch schon, mit V2 dann eben dementsprechend. Aber bevor wir darauf eingehen, so, jetzt möchte ich die Duke 4 und 5 fast ein bisschen zusammenfassen, weil die hatten dann schon beide den 690 Kubikmotor und eben 70 oder 73 PS schon. Da kam dann auch Ride-by-Wire, ABS, also das ja war dann schon ganz weit weg von der ursprünglich sehr puristischen Duke. Kann man das schon so sagen, dass die Duke dann sozusagen auch immer massentauglicher wurde, aber auf der anderen Seite halt auch sich immer besser verkauft hat, je weiter die Generationen gingen?
Aus meiner Sicht, wie es der Wolfgang gerade schon angedeutet hat, war es auf jeden Fall der richtige Schritt, das Motorrad vielleicht ein bisschen gefälliger zu machen, nicht ganz so extrem auszurichten. Und die Verkaufszahlen haben es ja dann auch bewiesen. Die Duke 4 war ja auf Anhieb wurde die dreimal mehr verkauft als das Duke 3er Modell. Insofern wurde man ja für diese Entscheidung dann auch bestätigt. Und man muss ja sagen, der Spaßfaktor hat ja eigentlich nicht gelitten bei allen Duke-Überarbeitungen. Man hat einfach nur den Spaß, würde ich mal sagen, mehr einem größeren Klientel zugänglich gemacht. Man hat natürlich auch das Konzept verfeinert. Man hat bei der Duke 4 die Doppelzündung eingeführt, das Ride-by-Wire, also das E-Gas, das ABS musste man ja durch gesetzliche Vorschriften schon einführen. Und was auch ganz wichtig war aus meiner Sicht bei der 4er Duke, man hat die Sitzhöhe dann nochmal um 3 cm reduziert. Also letztendlich hatte man 835 mm Sitzhöhe. Und das macht es halt einfach den Otto-Normal-Motorradfahrer leichter, mit so einem Motorrad umzugehen. Und letztendlich hat man dieses Konzept immer weiter verfeinert, so wie wir es sehen bei der BMW GS, das über Jahrzehnte jetzt schon immer feiner geschliffen und an den Bedarf angepasst wurde. So hat man bei KTM ja auch die Duke dann immer näher an die Kunden gebracht und immer noch eins draufgesetzt. Wenn man jetzt die Duke 5 zum Beispiel sieht, die hat dann 73 PS homologierte Leistung, hatte eine zweite Ausgleichswelle, was ja auch ganz wichtig ist beim Einzylinder. Die Laufkultur, das ist ja immer ein Problem. Und mit dieser zweiten Ausgleichswelle hat man wirklich noch einen Riesenschritt nach vorne gemacht, was die Laufkultur anbetrifft. Und ich denke, so hat man dieses Konzept wirklich von Modelljahr zu Modell oder von Modell-Evolutionsstufe zu Evolutionsstufe immer feiner geschliffen und optimiert.
Ja, da bleibt halt für mich dann die Frage, warum endet dann die Geschichte der Duke, der Einzylinder-Duke, der Duke mit großem Einzylinder, so muss ich sagen, 2019. Warum gab es dann keine Duke 6, Wolfgang?
Schwer für mich, da Antwort zu finden.
Ich könnte da vielleicht, Wolfgang, wenn ich dir dazwischen grätschen darf, Entschuldigung, ich könnte dir vielleicht eine ganz einfache Erklärung bieten. Das Bessere ist einfach des guten Feind. So muss man das sehen. Die 97er Duke kam im Jahr 2018, ja. War auch ein handliches, relativ leichtes Motorrad und wir wissen alle, ein Zweizylindermotor ist halt per se von der Laufkultur her umgänglicher als ein großer Single und letztendlich denke ich mal, hat die 97 Duke, der Einzylinder Duke, das Wasser einfach abgegraben. So traurig, wie es in der Retrospektive jetzt scheint, aber es war einfach die leistungsfähigere, es war die vernünftigere Lösung, sich eine 97er zu kaufen als einen Einzylinder. Und ich glaube, das ist das, was letztendlich die Modellhistorie der Einzylinder Duke beendet hat.
Stimmt so, und anfügen kann ich vielleicht noch, solange wir uns im Einzylinderbereich bewegt haben, waren wir so ein bisschen, sage ich mal, das war unser Revier. Okay, da waren wir die Chefs und da kann er reingefunden können. Die Entscheidung, Zweizylinder zu machen, also Zweizylinder aufzubauen, das war ja eigentlich dann so 1998 mit dem ersten V2, aber dann später mit den Parallel-Twins, also erste war ja dann die 97er Duke, glaube ich. Da sind wir schon aus unserem Revier ausgegangen und haben uns frontal der Herausforderung gestellt, gegen Honda, Yamaha, BMW, gegen alle zu konkurrieren. Es war aber gleichzeitig auch der einzige Weg, um größere Käuferschichten anzuziehen und frische Käufer wegzufischen von anderen Herstellern. Das wäre mit einem Einzylinder nicht
gegangen. Ich meine, es gibt ja nach wie vor die 690 SMC und die 690er Enduro. Also da hat man ja eigentlich dann auch wiederum trotzdem noch zwei Spezialisten irgendwo mit großem Einzylinder nach wie vor. Also das muss man natürlich auch sagen. Aber halt in diesem, in diesem Konzept Duke sozusagen gibt es den Einzylinder ja dann eigentlich nur noch in der 125er und als 390er.
Ja. Da hast du recht, Ferdinand. Gerade nochmal kurz zurück, du hast es kurz erwähnt, dass es den LC4 eben noch in der 690er SMCR gibt, beziehungsweise in den Parallelmodellen Husqvarna 701 Supermoto und der GasGas SM 700. Und da darf man nicht vergessen, dass wenn man diese baugleichen Motorräder, die Verkaufszahlen speziell in Deutschland kumuliert, dann bewegt sich das Interesse oder bewegen sich die Verkaufszahlen für dieses Modell auf Platz 2, 3, 4, 5 der Zulassungsstatistik und das schon über einige Jahre. Also das heißt, das Interesse an Einzylindern, an sportlichen Einzylindern ist nach wie vor da. Wenn man ins Verkehrsgeschehen schaut, sieht man, dass viele von diesen 690er SMCR von der jungen Kundschaft gekauft werden. Und ich glaube, das sind letztendlich dieselben Leute, die vor 30 Jahren die Duke 1 gekauft haben, weil sie einfach sehen, diese puristische Technik, Spaßmobil, wenig Gewicht, starker Motor, das ist das, was solche Käufer reizt.
Wolfgang, ist dann der Name Duke, gibt es nach wie vor ein Duke-Konzept? Gibt es Eigenschaften, die jede Duke haben soll? Muss jede Duke ein Spaßmobil sein? Zuallererst, wie du es vorhin gesagt hast?
Boah, bin ja schon lange aus der Serienentwicklung weg und so nicht mehr in die Diskussionen dabei, aber so, was ich schon sagen würde, jede Duke von der ersten von 1994 weg bis heute hat diesen vordynamischen Anspruch. Also jede ist lebendig, jede hat Power, jede hat ein gutes Power-zu-Gewichts-Verhältnis. Jede ist ein kurvengeiles Motorradl, also voraktiv. Ich glaube, es wird nie eine Duke geben, die irgendwie 270 Kilo hat und was weiß ich, das können wir sowieso nicht bei KTM, so träge Motorräder bauen. Und ich glaube, bei jeder, wurscht, welche das war und welche wir noch weiterentwickeln werden, werden wir immer schauen, jedes Teil anschauen, sind da noch irgendwo 20 Gramm zum Einsporen und was da mal tut und was bauen wir drauf, damit die Performance maximal gut ist. Ich glaube, das ist der gemeinsame Nenner, den alle diese Modelle, so unterschiedlich sie technisch sind, haben.
Das kann ich dem Wolfgang nur bestätigen. Ich hatte vor wenigen Wochen die Gelegenheit, im Rahmen des Alpenmasters die neueste Zweizylinder-Duke, also die 990er-Duke, zu fahren. Und die Charakteristik, die Wolfgang erwähnt hat, die trifft genau auf das Motorrad auch zu. Das ist salopp ausgedrückt, kurvengeil und handlich. Und das ist wirklich ein Motorrad, das für enge Landstraßen oder in diesem Fall für Passstraßen gemacht ist. Also das Konzept, der Mindset Einer Duke ist selbst bei der 990er noch ganz, ganz deutlich zu spüren.
Was mich dann interessieren würde jetzt von euch beiden auch, in der 30-jährigen Geschichte, gibt es da einen persönlichen Liebling? Also gibt es da eine Duke, eine Super Duke, die für euch der absolute Favorit ist?
Also ich würde mir einen 1290er Super Duke
nehmen. Das überrascht mich jetzt.
Ja, wirklich, weil es einfach, ich meine, das Motor ist fantastisch. Der Motor zirkt wie ein Büffel, der ist wie ein Gummibandel. Es ist wurscht, was für ein Gang das du drin hast. Schaut toll aus. Oder ein 1390er bin ich noch nicht gefahren. Die ist wahrscheinlich nur ein Deut besser in jeder Disziplin. Aber okay, ich würde mir einfach diesen fetten Zweizylinder nehmen, der wurscht, ob du bummeln willst oder ob du angasen willst, das immer alles macht und Spaß macht und dein Freund ist unter dir. Und die ganz ersten Dukes, die leichten Einzelnen haben auch einen Reiz, aber ich würde eher, heutzutage geht es so viel über Power und das macht mich auch und dann würde ich mir so einen nehmen, okay, wenn ich mir es aussuchen könnte.
Ja, da hatte Wolfgang meine Antwort fast vorweggenommen. Ich bin auch ein großer Fan von den großen Zweizylindern, Super Dukes. Und das macht schon einen unheimlichen Eindruck, wenn man so einen mächtigen V2 unter sich da antreten spürt. Das ist wirklich toll. Aber ich muss sagen, ich hatte es vorhin schon erwähnt, die KTM, die 990 Duke jetzt, die neueste, das macht auch an. Das Motorrad fühlt sich federleicht an, hat aus 950 Kubikzentimeter, 123 PS, viel Drehmoment im unteren Bereich, eine ganz, ganz tolle Gasannahme. Also ich glaube, wenn ich jetzt aus heutiger Sicht meine Lieblings-KTM wählen würde, dann wäre es die 990er Duke. Und wenn ich lange zurückgehen darf, dann wäre es die Duke 3. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, das war aus meiner Sicht das Modell, das letztendlich die Modellhistorie der Duke maßgeblich geprägt hat und wirklich ein ganz, ganz großer Sprung war in Richtung Massentauglichkeit, in Richtung Fahrerlebnis, in Richtung Kultiviertheit der Leistungsabgabe.
Ja. Ja, was mich noch sehr überrascht hat, ist ja klar geworden, was das für ein Meilenstein war, was das für eine Bedeutung hat für die Firmengeschichte von KTM. Und trotzdem ist jetzt meiner Einschätzung nach die erste Duke auch nicht unbedingt ein Sammlerstück, oder? Also ich meine, in der Gebrauchbörse gibt es die teilweise für 2.000, 3.000 Euro schon, jetzt vielleicht auch nicht immer im Top-Zustand. Glaubt ihr, das wird nochmal ein gesuchtes Sammlerstück werden oder hat man das vielleicht ein Stück weit vergessen, diesen Meilenstein? Ich weiß es nicht.
Puh, ganz ehrlich gesagt, wir sind bei KTM alle Motorradfahrer bis heute und wenn ich heute in diese R&D-Abteilung runtergehe, die jetzt fast 1000 Leute hat, da fährt fast jeder Motorrad und ich glaube, deswegen gibt es da eine KTM, ist, weiß ich nicht, bis heute nicht so richtig Sammlermotorrad. Mir ist lieber, die stehen um 3000 Euro auf irgendwelche Plattformen und die Leute fahren damit und halten den Schuss und haben einen Spaß. Finde ich irgendwie attraktiv und auch interessant, als wir, dass sie irgendwo in Garagen umeinander stehen und ich würde nicht sagen, dass er typisch ist. Es ist schon ein ikonisches Motorrad, die Ansa Duke, aber gleichzeitig, der Peter hat es angesprochen, damals waren die Kunden jung und ich glaube, die Kunden, und ich glaube, die, was jetzt diese Motorräder fahren, sind ein großer Anteil auch noch so jung. Und das Geheimnis ist, die Motorräder sind so einfach, damals noch Vergaser und hin und her, die kannst du auch heutzutage daheim warten, du brauchst nichts. Und ich glaube, vielleicht macht es die Leute auch Spaß, ein bisschen nur ein Motorrad zu haben, wo man selber was machen kann. Ich meine, es ist keine Hexerei, da die Ventile selber einstellen. Und ich glaube, das spielt da auch so eine Rolle. Also mir gefällt der Ansatz, dass die Motorräder nach wie vor gefahren werden und in Schuss gehalten werden und nicht irgendwie als Sammlerbikes irgendwo anzustellen.
Ich fand's so interessant, weil einfach diese Kombination teurer Preis damals, teurer Neupreis oder hoher Neupreis, limitiert und eben eigentlich ein wichtiger Meilenstein und das hat mich einfach überrascht. Aber das hat natürlich seine positiven Seiten, klar. Zum Abschluss, Wolfgang, du hast ja auch gesagt, du warst jetzt eigentlich ab der Duke 3 nicht mehr so richtig involviert in der Entwicklung, aber dann bist du jetzt auch schon sehr, sehr lang bei KTM. Was machst du denn aktuell oder mittlerweile bei KTM?
Ich bin seit 42 Jahren bei KTM und die Zeit ist wirklich im Flug vergangen und mir war kein einziger Tag Fahrt, das kann ich sagen. Und okay, bin 2019 ins MotoGP-Projekt mit eingestiegen, das ist zu dem Zeitpunkt schon gelaufen und habe dann Chassis-Aerodynamik-Entwicklung maßgeblich mit initiiert, geleitet, wie man das nennt. Und habe dann zwischendurch einmal andere Tätigkeit gehabt und bin jetzt wieder back und schaue, dass man mit gemeinsam mit dem Kurt Trieb, dass man von der technischen Seite da jetzt diesen letzten gemeinen, super schwierigen Schritt machen, die letzten Zehntelsekunden, dass wir unser großes Ziel erreichen, da noch einen WM-Titel zu greifen. Okay. Weil, dass wir das nicht gewinnen, das geht überhaupt nicht. Das muss sein.
Okay. Aber
es ist nur eine Frage der Zeit und ob uns die Luft ausgeht.
Aber das heißt, dann war die Duke auf jeden Fall auch für dich ein wichtiger Meilenstein. Das kann man dann auch nochmal zum Abschluss so sagen, oder?
Ja, hundertprozentig. Und im Nachhinein, wenn man noch 30 Jahre drüber redet, ist ja das höchst befriedigend, was dann im Endeffekt über die ganzen Jahre draus geworden ist und was das heute für KTM bedeutet. Damals war uns das ja nicht klar. Damals haben wir gesagt, jetzt wollen wir mal ein geiles Motorrad für uns machen, wo wir da in Mattighofen da auf die Bergerl und auf die Straßen umeinander fetzen können. Und der Kiesk hat dann gesagt, ja, aber geil ausschauen muss es auch. Also jetzt her damit und da machen wir was. Und der Toni Stöckelmeier hat dann gesagt, wow, ja, 500 Stück und nummerieren. Und ja, und was, die kostet 15.000 Euro in der Schweiz. Aber ja, wird schon irgendwie gehen und so weiter.
Ja.
Naja, aber ich freue mich nach wie vor über, wenn ich da unterwegs bin, wurscht wo, in Österreich, okay, war KTM damals zu der Zeit auch nicht so angesehen. Da bist du als KTM-Fahrer ein bisschen schief angeschaut worden. Aber das hat sich ja komplett geändert und das ist auch ein Verdienst dieser ganzen, unter anderem ein Verdienst dieser ganzen Duke-Modelle und Baureihen. Heute bist du mit einer Wurscht, welche nicht das hast, überall wo du hinkommst, da bist wer, da bist akzeptiert, da hast du deine Visitenkarten abgeben. Und das ist schön, wenn man sowas sieht. Ich freue mich für jeden, freue mich, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, über jede KTM. Ich schaue sofort, wenn ein paar Motoren daherkommen, wie viele KTM sind da in der Gruppe dabei, dann zähle ich mit und wer fährt was und hin und her. Und wenn du irgendwo an einem Postraum bist, oft stöme ich an der Tankstelle dazu, wenn zu diskutieren, wenn sie gerade Pause machen und eine rauchen und belauscht es ein bisschen, ist für mich immer wichtig gewesen, weil ich immer noch am Kunden sein wollte, solange ich Serienbikes entwickelt habe, ist extrem wichtig. Und da gab es ein paar Stories, die sind jetzt nicht auf dem Podcast erzählbar.
Ja.
Was so an so Tankstellengesprächen da abläuft. Wenn wir dann abgeschalten haben, kann ich es euch erzählen, oder?
So, bevor ihr jetzt tatsächlich abschaltet und diese Info womöglich in den Shownotes überliest, erlaube ich mir ausnahmsweise einen akustischen Nachtrag. Denn von KTM erhielt ich jetzt noch folgende Info. Ab dem 12. Oktober 2024 zeigt die KTM Motor Hall, das KTM-Museum im Herzen von Mattighofen, in der Sonderausstellung 30 Years of Duke, die Entwicklung der Duke zur einzigartigen Ikone. Die Sonderausstellung erzählt die Geschichte der Menschen hinter der Duke, der Erfinder, der Fahrer und der Entwickler. 15 außergewöhnliche Ein- und Zweizylinder aus allen Baureihen werden, eingebunden in die ereignisreiche Geschichte, präsentiert. Eine einzigartige zweijährige Sonderausstellung als Hommage an die Ready-to-Race-Mentalität. Infos findet ihr unter www.ktm-motorhall.com. Und damit nochmal kurz zurück zur eigentlichen Folge. Na, okay. Na, dann würde ich mal sagen, das war ein super schöner Podcast, super interessant. Vielen, vielen Dank, Wolfgang, für die Einblicke und für die Zeit, die du dir genommen hast. Und danke an Peter.
Gerne doch.
Als Begleitung.
Wenn so jemand mit dem Wolfgang hier in den Podcast einschleusen kann, das ist eine Freude.
Ja. Ja, danke, es fällt mir leicht, weil es gibt ja einfach so viel zum Erzählen an Stories nach dieser langen Zeit und deswegen ist das immer
ja, einfach. Jetzt haben wir vielleicht 5% davon angekratzt, wenn überhaupt, aber so ist halt. Ja. Aber wer noch etwas Laserstoff braucht, dieses Jahr ist auch ein Sonderheft erschienen, das KTM-Spezial 2024. Und in der Ausgabe findet ihr zum Beispiel Top-Tests der 990 Duke und der 1390 Super Duke. Außerdem ein Interview mit KTM-Vorstandsmitglied Hubert Trunkenpolz und eine Technikreportage zur Lichtentwicklung bei KTM. Also ganz viel Duke und Super Duke auch drin. Und außerdem widmen sich die Kollegen von Motorrad Classic in Ausgabe 10 2024 auch nochmal explizit der ersten Duke und ihrer Geschichte. Die Links dazu gibt es dann in den Shownotes. Genau, danke fürs Zuhören und nochmal danke an Wolfgang und Peter. Ciao.
Vielen Dank an euch und liebe Grüße an euch nach Stuttgart oder ins Schwabenland, oder?
Ich schließe mich an.
Oder nach Bayern.
Wolfgang, Servus, ciao.
Ciao, pfiat euch.